fun. Ja. Der Feigenbaum soll euch dafür ein Beispiel sein. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Ebenso ist es, wenn all diese Ereignisse eintreffen. Dann könnt ihr sicher sein, dass das Ende unmittelbar bevorsteht. Ja, ich sage euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor das alles zu geschehen beginnt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte haben für immer Bestand. Doch niemand weiß, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht, ja, noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Darum haltet die Augen offen und seid wachsam. Denn ihr wisst nicht, wann es soweit ist. Es wird dann so sein, wie bei einem Mann, der vorhat, ins Ausland zu reisen. Bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung. Er weist jedem eine bestimmte Arbeit zu und befiehlt dem Pförtner, wachsam zu sein. Genauso sollt auch ihr wach bleiben. Ihr wisst ja nicht, wann der Hausherr kommen wird, ob am Abend oder um Mitternacht, im Morgengrauen oder nach Sonnenaufgang. Wenn er plötzlich kommt, soll er euch nicht unvorbereitet und schlafend antreffen. Was ich euch sage, gilt auch für alle anderen. Für alle anderen Menschen. Ihr müsst immer wachsam und bereit sein.
Ganz kurze Frage, Ralf. Kriegt man nachher bei den anderen Clips einen Ton?
Ja, aber ich dachte, sie wäre irritiert. Da waren nur Reflekten dahinter.
Ja, das war ja die Idee. Ja, ist okay, aber bei den nächsten Clips brauche ich einen Ton, sonst brauchen wir sie nicht einspielen. Deswegen war die Frage, ob der Ton geht. Gut, okay. Ihr Lieben, Himmel und Erde werden vergehen. So sagt es Jesus im Markus-Evangelium. Ein Satz, den will ich eigentlich gar nicht hören. Wollen wir den hören? Zumal ja gerade das sowieso Thema ist, ja, eigentlich überall, wo ich hinschaue, irgendwie Weltuntergangsstimmung. Im Moment läuft ja die Weltklimakonferenz da in Ägypten. Irgendwie habe ich gestern so mit einem Ohr gehört, sie haben jetzt irgendeine Einigung. Aber egal. Ist es nicht schrecklich? So der Gedanke, Himmel, Erde werden vergehen, alles geht kaputt. Alles ist hin. Da will ich eigentlich gar nicht hinschauen und vorstellen will ich es mir schon gar nicht. Aber neben dem Gedanken an Weltuntergang fallen mir dann auch Augenblicke ein, Situationen in meinem Leben, da habe ich mich selbst genauso gefühlt. Ja, nicht weil die Welt untergegangen ist, in Krieg, Klimakatastrophe oder Erdbeben, nee. Mein persönlicher Himmel ist vergangen. Und der Boden unter meinen Füßen ist weg. Heute am Ewigkeitssonntag denken wir an die Menschen, die bereits in die Ewigkeit gegangen sind. Der Verlust von den Menschen verändert von jetzt auf gleich unser Leben. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen. All unsere Pläne waren plötzlich zerstört. Ich habe keinen Lebensmut mehr. So beschreiben Menschen oft ihr Empfinden beim Tod von einem Angehörigen. Der Himmel ihres Lebens ist vergangen, die Erde unter den Füßen weggezogen, die Seele zutiefst verletzt. Jeder Morgen bringt eine neue Qual und am liebsten wäre ich auch nicht mehr da, hat mal jemand auch gesagt. Und so fühlen sich Tage und Nächte der Trauer an. Mancher, der es selbst durchlebt hat, sagt, ja, wenn man es nicht selber erlebt hat, kann man es gar nicht nachempfinden. Viele von uns, die heute hier sitzen, haben schon mal am Grab eines geliebten Menschen gestanden. Menschen, den wir geliebt haben, ja, mit dem wir vielleicht Jahre unseres Lebens geteilt haben. Und der Verlust trifft uns bis ins Mark. Und das ist das, was uns heute verbindet an dem Sonntag, den manche Totensonntag und manche Ewigkeitssonntag nennen. Zumindest von mir kann ich sagen, ich bin an dem Sonntag besonders empfindsam, vielleicht den Tränen nahe. Das einzige Tag, der den Tag noch toppt, ist der Todestag desjenigen oder derjenigen, an die ich denke. Bei mir ist es jetzt am kommenden Samstag genau 2 Jahre her, dass mein Vater verstorben ist. Bei meiner Mutter ist es schon 5 Jahre her. Und ich sage euch ehrlich, es fühlt sich immer noch unwirklich an. Immer wieder habe ich den Impuls, ich weiß ja, wenn meine Eltern, ist jetzt hier der Ton auch weg? Nein. Nee, okay, sonst verzweifle ich heute an der Technik. Immer wieder so am Geburtstag oder an einem besonderen Tag, ich weiß ja, wann meine Eltern Geburtstag hatte, wann Hochzeitstag war und so weiter, habe ich den Impuls anzurufen. Oder wenn ich eine Frage habe, wo ich weiß, da hätte mein Papa oder meine Mama eine Lösung dazu gehabt, anzurufen und dann zu merken, nee, das geht ja gar nicht mehr. Und dann tauchen Fragen auf. Welche Bedeutung hat eigentlich der Tod für mein Leben? Ja, was bleibt, wenn alles vergeht? Ich glaube, diese Fragen, die brauchen Platz in unserem Leben, in unserer Seele und die brauchen auch Zeit. Und bei diesen Fragen begleiten uns die Worte Jesu aus dem Markus-Evangelium und eben das Lied. Ich meine, ganz am Anfang war es ja kurz eingeblieben, hat es jemand erkannt? Tears in Heaven, Tränen im Himmel, auf Deutsch. Eric Clapton, berühmter Gitarrist. Im März 1991 hat er seinen 4-jährigen Sohn verloren. Er ist aus dem Fenster, in einem Hotelfenster gestürzt, das einfach einer offen gelassen hat. Albtraum für jeden Vater, für jede Mutter. Völlig unnötiger. Sinnloser Tod, wobei man eigentlich dann fragen muss, welcher Tod ist nötig, welcher Tod ist sinnvoll? Zumindest jetzt bei jungen Menschen. Irgendwann wissen wir natürlich, dass wir gehen müssen. 9 Monate zog sich damals, kann man nachlesen, Eric Clapton völlig zurück. Und seine Trauer, die hat dieses Lied hervorgebracht. Und er stellt die Frage, ganz behutsam, fast mit Zweifel, fragt er seinen Sohn, würdest du meinen Namen kennen, wenn ich dich im Himmel sehe? Würde es dasselbe sein? Wir kamen erst am Rande von der Bibelstunde am Dienstag auf diese Frage. Ja, werden wir uns eigentlich im Himmel wiedererkennen? Eine Frage, die immer mal wieder uns bewegt, die wir diskutieren. Und Eric Clapton kommt dann in dem Lied zu dem Punkt, ich muss stark sein und weitermachen, denn ich weiß, ich gehöre noch nicht in den Himmel. Hören wir mal einen Augenblick in das Lied rein. Ich habe einen kurzen Clip, 1 Minute geschnitten mit dem ersten Vers mit Texteinblendung. Thank you. wann vergehen Himmel und Erde? Diese Frage, die hat Menschen, glaube ich, unabhängig von ihrem eigenen Schicksal immer mal wieder beschäftigt. Andere haben daraus ein Geschäftsmodell entwickelt, in dem sie anderen Menschen Angst machen. Morgen geht die Welt unter, morgen ist es soweit, morgen ist es zu Ende. Immer wieder werden Bilder, gerade von Endzeit, von Weltuntergang, benutzt und missbraucht. Als vor ein paar Jahren, wir über 30-Jährigen wissen das noch, George Bush damals den Krieg im Irak führte und wegen Obama und so, da hieß es, wir kämpfen gegen die Achse des Bösen. Und er als frommer Mensch hat ganz genau gewusst, wie man Menschen mit Endzeitbildern da wunderbar manipulieren kann. Und auch wenn man in Fernsehen reinguckt, in Endzeitszenarien spielen in Hollywood-Filmen immer mal wieder eine große Rolle und spielen viel Geld ein, wenn Bruce Willis mal wieder die Welt rettet. Was sagt eigentlich Jesus dazu? Er muss es doch wissen. Jesus sagt, von dem Tag und der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. So ist es. Da ist kein Geschäft mit Angst zu machen. Weder die Engel noch der Sohn wissen Bescheid. Die Stunde kennt allein der, der Zeit geschaffen hat. Und da ist kein Raum, auch wenn wir es noch so gern manchmal tun, für Spekulationen. Ich finde es eigentlich manchmal recht erfrischend, so diese Aussage. Markus, mach dir darum keinen Kopf. Ist mein Problem. Also, Gottes Aussage ist mein Problem, nicht deins. Wenn niemand die Stunde vom Ende weiß, was können wir dann tun? Zunächst, glaube ich, ist es ganz wichtig, einfach unseren Alltag zu leben. Ja. Und dann ist aber auch die Gefahr dabei, natürlich, dass wir den Gedanken an Tod und Ewigkeit zur Seite schieben. Der Tod, der trifft immer die anderen. Ich hatte erst kürzlich, ich habe immer das Gefühl, da ist kein Ton da. Bitte? Mach mal das Mikrofon hier. Ich habe 6 Stunden, der Akku ist voll. So, machen wir hier Rednerpult an, ob das geht. Schalterpult. Was? Ja, aber zwischendurch war der Ton weg. Ja, das ist der Käse. Also, ihr müsst... Ich kann es von hier oben nicht steuern. Ich habe nur das Gefühl, plötzlich kommt nichts mehr da unten und dann bin ich hinter der Scheibe leise. So, wo waren wir jetzt? Irgendwie ist heute der Wurm drin. Oder ich meine es nur. Wo war ich jetzt? Ah ja, genau. Wenn also niemand von der Stunde und dem Ende weiß, was können wir tun? Unseren Alltag leben. Und wie gesagt, dann ist die Gefahr, dass wir den Gedanken an Tod und Ewigkeit zur Seite schieben. Nur Tod trifft ja eigentlich sowieso immer nur die anderen. Wir haben kürzlich mit jemandem gesprochen und wir sagten, eigentlich wissen wir ja, dass unser Leben endlich ist. Aber insgeheim halten wir uns dann doch irgendwie für unsterblich, jedenfalls tagsüber. Und die Ängste, die verschieben wir dann auf die Nächte oder auf die dunklen Stunden, wo uns das plötzlich trifft. Dann habe ich eine Chance, mich in Arbeit zu vergraben, um mich selbst nicht mehr zu spüren. Dass das Leben weiterläuft wie ein Hamsterrad, weiter und weiter. Getrieben von meinen Gedanken. Die kann ich oft gar nicht so leicht zum Stoppen bringen. Und da ist Veränderung schwer. Wo ist der Einbruch von Ewigkeit? Jesus malt in dem Text, den wir gerade von Gabi gehört haben, mit wenigen Worten ein Bild, das uns aufrütteln kann. Er hat nur eine Botschaft: Wach auf, öffne die Augen. Rechne im Hier und Jetzt mit der Ewigkeit. Was du tun kannst, das tue jetzt. Verschieb nicht deine Träume auf irgendwann. Oder das, was du tun willst oder tun musst. Höre auf die Stimme deines Herzens, deine innere Stimme, die Stimme, die Gott dir in dich hineingelegt hat durch den Heiligen Geist. Lebe dein Leben, weil es ist dein Leben, es ist dir geschenkt. Das Bild des Jesus zeichnet sich so aus: Ein Mann geht auf eine Reise und lässt sein Haus zurück. Die Angestellten, denen gibt er Zeit, während seiner Abwesenheit Aufgaben zu erfüllen. Jeder bekommt eine Aufgabe und er traut ihnen zu, dass sie das schon machen werden. Und sie tun das in seinem Namen. Er steht im Geist hinter ihnen, das stärkt sie und gibt Kraft. Die Bibel hat dafür ein Wort, das heißt Vollmacht. Also der Herr, der Hausherr, der gibt ihnen Vollmacht, in seinem Namen zu handeln. Und einem, dem Pförtner, gibt er eine besondere Aufgabe. Der soll aufpassen, wann der Herr des Hauses zurückkommt. Egal ob nachts oder tags, ob am frühen Morgen oder zur Mittagszeit, völlig egal. Er soll wachsam sein. Er soll ihm die Tür öffnen und bereit sein. Das Haus, das spricht mich an. Ist es das äußere Haus oder ist es, in dem ich wohne? Oder ist es mein inneres Haus, ja, das Haus meiner Seele? Und was ist, wenn diese Häuser mit dem Tod und mit der Ewigkeit konfrontiert werden? Wenn der Tod in ein Haus kommt, dann verändert es sein Gesicht. Es riecht anders. Es klingt anders. Da, wo vorher Leben war, in Fülle, da erschreckt plötzlich das Ticken einer Uhr und hallt im leer gewordenen Raum wieder. Davon erzählen Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, ihn vielleicht lange gepflegt haben, die Leere, die Stille, das Loch, oft schwer auszuhalten, weil jeder Gegenstand, jedes Kleidungsstück eine gemeinsame Geschichte hat. Also ich weiß noch damals, als wir das mein Elternhaus abgewickelt haben, bin ich ganz bewusst 2 Tage vor meinen Geschwistern hingefahren, um das Haus nochmal zu spüren und es für mich bewusst wahrzunehmen, um für mich innerlich auch natürlich loszulassen. Da, wo wir wohnen, wo wir gemeinsam gewohnt haben, verändert sich, wenn Menschen gehen, das Gesicht des Hauses. Und manchmal ist es für den Zurückgebliebenen eine gute Lösung, sich was Neues zu suchen, was Passendes. Weil es ist ja auch alles so groß, so unübersichtlich. Und es hängt so viel dran, es ist auch alles so anders. Manchmal genügt es, ein Zimmer in seinem Seelenhaus für die Erinnerung zu behalten und in den anderen wieder das Leben einziehen zu lassen. Mein inneres Haus, mein Innenleben, ich verändere mich im Angesicht von Tod und Ewigkeit. Und mir wird klar, alles hat ein Ende, alles was lebt. Und so entdecke ich in dem Satz, der mich am Anfang erschreckt hat, über den ich gar nicht nachdenken will, Himmel und Erde werden vergehen, plötzlich ein Trost. So die Welt, wie die Welt und mein Leben einen Anfang hat, so hat es auch ein Ende. Und auch die Trauer hat ein Ende. Und Jesus lädt mich ein, den Blick zu heben, zu sehen, woher kommt mir eigentlich Hilfe. Jesus sagt, öffne deine Augen, mach die Klüsen auf. Öffne deine Ohren, lausch auf die Botschaft. Auf die Botschaft Gottes, auf die Botschaft, die er dir ins Herz gelegt hat. Rechne jede Stunde mit der Ewigkeit. Das, was im Moment stattfindet, jetzt in diesem Moment, das ist Leben. Das ist dein Leben und das ist mein Leben. Was wir im Moment stattfindet, ist nicht die Generalprobe, sondern es ist die Aufführung. Wir sind gerade dabei, nachzudenken über das Krippenspiel. Da werden wir dann etliche Male uns treffen und proben, damit Heiligabend alles klappt. In unserem Leben gibt es keine Probe. Da gibt es nur eine einzige Vorstellung und die ist live. Der Gedanke an die Ewigkeit, der hilft mir, die Augen für die Wirklichkeit, für das Jetzt und Hier zu öffnen. Und dann kommen plötzlich andere Menschen in meinen Blick. Was kann ich tun mit der Vollmacht, die mir der Hausherr gegeben hat, im Haus dieser Welt? Und dann kommt die Frage, wen muss oder wen darf ich trösten, wen muss oder darf ich anklagen? Wen begleiten, ganz behutsam, und wen mit den Folgen seines von dem, was er tut, konfrontieren? Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, bei der Frage, bei dieser Diskussion, wie halten wir Hitler auf, wie halten wir dieses Regie auf, die Frage, wann ist der Punkt, wenn ich in das Rad in die Speichen fassen muss? Wann ist der Zeitpunkt? Ich erinnere uns nochmal daran, wir haben Vollmacht vom Hausherrn bekommen, haben Vollmacht von Gott bekommen. Wir handeln in seinem Namen auf seine Weisung, auf sein Gebot hin. Da gibt es eigentlich auch ein Problem dabei, eine Frage. Bei diesem Wachen und Wachsamsein, da kann auch neuer Stress entstehen. Ja? Das kann mich auch in Panik versetzen. Aber so wie ich den Text verstehe, brauchen wir uns da keine Sorgen machen, weil Gott selbst den Türhüter bestellt hat. Der passt auf uns auf. Der behütet unser Innenleben, unser inneres Haus, das Haus unserer Seele. Bei Martin Luther bin ich dann fündig geworden, der sagt in seinem Morgensegen, dein heiliger Engel sei mit mir. Der Engel spricht in meine Stille und erinnert mich an die Ewigkeit. Noch etwas anderes gefällt mir an dem Bild. Wenn Gott der Hausherr ist, dann ist er ja jetzt unterwegs. Das heißt, er kann jedes Haus zu einem Hospiz, er kann jedes Haus zu einem Ort der Liebe und der Fürsorge machen. Für Kranke, für Sterbende, für Arme und Reiche, für dich und für mich. Und er kann, und da bin ich mir sicher, den Weg finden in jedes Haus der Mächtigen dieser Welt und auch zu uns. Denn auch für die Mächtigen der Welt gilt, Himmel und Erde werden vergehen. Auch dort ist alles endlich. Gott ist unterwegs, er ist nicht eingesperrt in irgendwelche Gebäude oder begrenzt. Und wir haben den Auftrag, für sein Haus zu sorgen. Das Haus dieser Welt. Ich möchte mit euch nochmal in das Lied reinhören von Eric Clapton, wie er das Haus im Himmel und seinen Platz auf Erden sieht. Ich finde den Liedtitel irritierend, der heißt ja Tränen im Himmel. Dabei wird im Liedtext klar, dass es im Himmel keine Tränen geben wird, so wie es in der Bibel steht. Es kommt auch in dem Bibelvers vor, in dem Lied vor. So wie wir es zum Beispiel die Tage in der Tageslesung in der Offenbarung gelesen haben. Ja? Es wird kein Leid, Gott wird alle Tränen abwischen, es wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein. Im Lied heißt: Würdest du meine Hand halten, wenn ich dich im Himmel sehe? Würdest du mir helfen, es auszuhalten, wenn ich dich dort treffe? Ich werde meinen Weg durch Tag und Nacht finden, weil ich weiß, dass ich noch nicht hier im Himmel bleiben kann. Die Zeit kann dich fertig machen. Die Zeit kann dich binden. Die Zeit kann dir das Herz brechen. Sie macht dich zum Bettler. Hinter dieser Tür aber ist Frieden. Ich bin sicher. Und ich weiß, es wird keine Tränen geben im Himmel. Jetzt bitte den zweiten Clip. Was bleibt von so einem Menschenleben? Was bleibt am Ende der Zeiten? Vorhin schon gesagt, als ich letztes Jahr das Haus meiner Eltern ausräumte mit meinen beiden Schwestern zusammen, da wurde ich ganz persönlich mit dieser Frage konfrontiert. Was bleibt von so einem Leben? Und ich weiß noch, wir haben uns getroffen, eigentlich zum Ausräumen, und meine Schwester noch mehr, immer hat jeden Gegenstand nochmal in die Hand genommen. Hat zu vielem Erinnerungen ausgetauscht. Ich habe immer gesagt, Leute, lass uns doch vorwärts kommen. Aber das war so wichtig, so wertvoll, weil mit dieser Vase verbindest du irgendeine Erinnerung, ja, was eigentlich sonst bedeutungslos in der Ecke stehen, aber die macht was. Mit dem Bild, ja, mit dem Geschirr oder sonst irgendwas. Irgendwie, da ist so viel da. Kleidung, Schuhe, Geschirr, Bücher, die Gitarre, die sich mein Papa noch gekauft hat, weil er gesagt hat, jetzt bin ich Rentner und Mama ist gestorben, jetzt könnte ich noch mal ein Instrument lernen. Und vieles, vieles mehr, was bleibt? Die vielen Fotos, die Fotoalben, die Dias, die habe ich immer noch im Keller gestehen, ich habe mir noch nicht geschafft, mich davon zu trennen, die das Leben der Familie dokumentieren. Die Quittungen vom Haus, von Möbeln, von irgendwelchen Küchengeräten oder Haushaltsgeräten, die man sich zum Teil vom Mund absparen musste. Ich weiß es, ich war dabei. Und jetzt will es keiner mehr. Nicht mal geschenkt. Der Rest kommt auf den Sperrmüll. Was bleibt? Jesus sagt, das Wort bleibt. Die vertraute Geste, das Gefühl der Dankbarkeit. Es bleibt die Liebe, der ich mein Leben verdanke. Und so ist es am Ende, die Worte Jesu werden bleiben. Weil sie stellen die Beziehung her, Ein Wort braucht immer ein Gegenüber, einer, der es hört. Jesu Worte stellen die Beziehung zwischen Menschen und zu ihm selbst her. So wie jetzt heute Morgen bei uns und überall, wo Menschen auf Gottes Wort hören. In seinen Worten heißt es sie, ich bin bei euch, alle Tage, bis diese Welt zu Ende geht. Oder anders ausgedrückt, bis in die letzte Ecke der Welt. Jesu Worte sind ewig. Sie erreichen unser Herz im Leben und im Sterben. Und wenn wir es wollen, wenn wir die Kraft haben, dann öffnen sie uns. Seine Worte rufen uns ins Leben und sie rufen uns in die Liebe, in seine Liebe. Jesu Worte schaffen Raum, wo uns sonst ein Kloß im Hals stecken bleibt und wir verstummen. Bei einem Pastor habe ich diese Geschichte gelesen, der erzählt sie und erzählt es so, ich denke an eine junge Frau, die ich beim Sterben begleitet habe. Ihre beiden Kinder waren zum Abschied in die Klinik gekommen. Ein Mädchen, ein Junge, 14 und 16 Jahre alt, sie lebten allein mit der Mutter. Die Strahlen der sinkenden Sonne füllen das Zimmer und mir ist der Hals wie zugeschnürt. Wir fassen uns bei den Händen, beten zusammen, sprechen das Vaterunser und ein Segensgebet. Die Kinder weinen, die Mutter auch. Nach einer Zeit des Schweigens sagt sie, ich gehe jetzt in Frieden, Gott behüte euch. Sie streichelt ihre beiden, sie umarmt sie noch einmal, die Kinder gehen aus dem Krankenzimmer, ich bleibe. Gegen Morgen dreht sie den Kopf in das Licht des anbrechenden Tages. Ihr Gesicht entspannt sich, sieht ganz jung und klar aus, ihr Atem vergeht und sie stirbt. So die Erinnerung des Pastors. Ich weiß noch, als ich am Sterbebett meiner Mutter saß, ich hatte das Recht dabei zu sein, als sie gestorben ist, so nicht immer so selbstverständlich, da habe ich am Abend oder zwei Abende vorher, weiß ich jetzt nicht mehr genau, zu meinen Geschwistern gesagt, geht mal raus, ich will mal allein sein. Habe mich hingesetzt, sie hat ja nicht mehr reagieren können. Da habe ich alles so erzählt, von der Familie, von den Enkeln, vom ersten Urenkel, der unterwegs war, war noch nicht aktuell. Und habe gesagt, es ist alles gut, du darfst gehen. Bei meinem Papa weiß ich noch, der hat am Nachmittag, bevor er gestorben ist, hat gesagt, morgen ist die Operation, ich weiß nicht, ob ich wieder aufwache. Ich habe nicht viel Zeit zum Telefonieren. Ich wollte bloß sagen, ich verabschiede schon mal, wenn ich morgen nicht mehr aufwache. Und dann hat er die Verwandtschaft durchtelefoniert. Jeden nur kurz mit ein paar Sätze, weil zu mehr die Kraft nicht da war. Meine Worte, sagt Jesus, schaffen Raum, der weiter greift als die Todesangst. Jesu Worte verändern auch unseren Blickwinkel. Mein Papa wusste, wo er hingeht. Sie sagen uns, schau auf die Taten Gottes in deinem, ja, wenn man es mit der Weltgeschichte vergleicht, kleinen Leben. Die Situation der Bewahrung, die Situation des Trostes gibt diesen Erfahrungen Raum, damit deine Seele ruhig wird. Ruhig wie das Wasser in einem Teich, über den kein Wind weht. Wir müssen unseren Halt nicht in uns finden. Wir müssen den Halt nicht alleine finden. Wir müssen nicht alleine stark sein. Wir können unsere Sorgen, unsere Trauer teilen. Bei Gott bist du, bei Gott ist jeder geliebt, ohne jede Bedingung, ohne jede Leistung. Das sagt uns Jesus. Wenn wir uns an die wirklich bedeutenden Augenblicke in unserem Leben erinnern, dann, als uns die Liebe begegnet ist, war das ein tiefes Erkennen des Anderen. Wie wenn er oder sie schon seit aller Zeit in unserer Seele gewartet und gelebt hätte. Das ist eine Vorahnung von Gottes Liebe. Der Liebe, die keine Eifersucht kennt und keine Selbstsucht, die nicht das Ihre sucht, wie es Paulus schreibt, die alles trägt, die alles glaubt, die alles hofft, die alles erduldet. Diese Liebe wartet auf uns, wenn Himmel und Erde vergehen. In dieser Liebe leben wir, und es ist nur ein Schritt aus dem Haus unserer Sorgen heraus. Und so wird mit dieser Liebe der Totensonntag zum Sonntag der Ewigkeit. Wenn wir uns an die Menschen erinnern, die wir verloren haben, wissen wir, dass auch sie in Gottes Liebe geborgen sind, ohne Wenn und Aber. Ihre Namen sind im Himmel geschrieben. Gott hat sie beim Namen gerufen. Und das ist das, was bleibt. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, danke, dass wir aus deinem Wort und in unserem Herzen wissen dürfen, wohin wir gehören. Danke, dass du uns Trost gibst und Ruhe für uns, für die Menschen, die wir lieben. Und dass wir sie sicher und geborgen wissen dürfen in deiner Hand. Danke, dass du uns Bilder zeichnest in deinem Wort, die uns zeigen, wo wir hingehen. Dass das Leben mit dir hier beginnt und dass eine Perspektive da ist, wo alles ein gutes Ende hat. Ein Ende, das in deine Ewigkeit mündet. Wo kein Leid wird sein, kein Schmerz, kein Geschrei. Wo wir all das, was uns jetzt Schmerzen macht, hinter uns lassen. Danke, Jesus, dass du uns das schenkst. Amen.